Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Zu Tode betrübt, dann wieder versöhnt, so stellte sich die Lage nach den beiden Dynamo-Partien in den letzten beiden Wochen dar. Das Sachsen-Duell gegen den Schacht ging verloren, gegen die Bubis vom VfB Stuttgart schien wieder die Sonne. Wenn du nur gegen den Schacht verlierst, steigst du trotzdem auf, verkündete ein älterer Stadiongänger nach dem Spiel gegen Stuttgart. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Perspektive auf die Niederlage beim FC Erzgebirge fanden wir trotzdem interessant. Mittlerweile ist das Transferfenster geschlossen. Neu vorgestellt wurde der Offensivspieler Jonas Sterner, der bei Holstein Kiel bereits Zweitliga-Erfahrung sammelte, nun ausgeliehen wurde und bereits gegen Stuttgart 2 mitwirkte. Außerdem wurde Außenverteidiger Sascha Risch verpflichtet, der in der vorvergangenen Saison beim Spiel gegen Meppen Dynamo schmerzhaft einen einschenkte und in der letzten Saison mit Ulm den Zweitligaaufstieg schaffte. Cheftrainer Thomas Stamm kennt ihn aus der Nachwuchsabteilung des SC Freiburg. Wir sagen zu beiden herzlich willkommen. Einige hatten sich mehr von der Transferperiode versprochen. Wir hoffen, dass der Kader vor Verletzungen gefeit sein wird. Zum anderen können vereinslose Spieler ja auch außerhalb der Transferfenster verpflichtet werden. Am Sonntag wurde dann der nächste Pokalgegner ausgelost, Darmstadt, ein Los, das uns dezent optimistisch stimmt. Ansonsten erinnert ihr euch vielleicht noch an die Geschichte, als ich in der letzten Saison aus der Pistole eines Polizisten einen Schuss löste und ein Auto durchschlug, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zum Glück niemand befand. Hier gab es, ob der Skandalosität des Vorfalls, eine kritische Berichterstattung und nun auch eine Verurteilung des Polizisten, zwar auf Bewährung, aber dieser Polizist wird nicht in den Dienst zurückkehren und seinen Beamtenstatus verlieren. Ihr hört die 186. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Dritter Spieltag, Freitag, 23. August, 19 Uhr. Schacht gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Spitzenspiel in Liga 3. Dynamo fuhr zum 55. Mal in den Schacht. Schon die Anfahrt stellte die Dynamo-Fans vor größere Herausforderungen, drängten doch viele böse Onkels-Fans in die Stadt und blockierten die Straßen. Dazu der verspätete Freitag-Feierabendverkehr, uff. Am Stadion gelandet, ging dann alles sehr fix und wie immer war der Block dezent überfüllt, aber so ist es eben. Die Nudeln werden, wenn man den Berichten der Tester glauben darf, auch jedes Jahr schlechter, naja. Im Vorfeld war diesmal dankenswerterweise alles unterlassen worden, was als Überheblichkeit der Spieler hätte gewertet werden können, aber in der noch jungen Saison stellte diese Begegnung tatsächlich das Spitzenspiel dar. Was soll man sagen? Nachdem man das Steigerlied überstanden hatte, schenkten die Schachter 6 Minuten später das erste Gegentor ein, nur 3 Minuten später legte ausgerechnet Marvin Stefaniak nach. Dabei wurde die Partie, die spielerisch bereits ausführlich von den üblichen Verdächtigen ausgewertet wurde, auch auf den Rängen erbittert geführt. Schon beim Erwärmen wurden die schwarz-gelben Ersatzspieler dermaßen von den lila gekleideten Fans durchbeleidigt, dass sich bereits dort erste erbitterte Wortgefechte ergaben. Am Ende hatte der Schiedsrichter 9-mal den gelben Karton gezeigt, davon 6 in den letzten 25 Minuten der hart umkämpften Partie. 2 gingen an Kapitän Stefan Kutschke, dessen Impulskontrolle besonders von Martin Mennel auf eine sehr schwere Probe gestellt wurde. Der MDR-Live-Ticker hatte die gelb-rote Karte dabei schon vorgesehen. Minutenlang wurde bereits nach der ersten gelben Karte für Stefan Kutschke verkündet, was dann tatsächlich erst später geschah. Dass hinterher einige Schiedsrichterentscheidungen falsch oder mindestens sehr fragwürdig waren, änderte nichts daran, dass es trotz Kampfgeist, taktischen Umstellungen und Ecken in Rekordzahl nicht in Mennels Tor klingelte. An der Unterstützung auf den Traversen hat es jedenfalls nicht gelegen. Die Rückfahrt zog sich dann traditionell sehr lange hin, denn nur ein Weg führt hinein und eben auch wieder hinaus. Da war sie also die erste Niederlage der Saison. Nach dem Spiel grüßte der Schacht von der Tabellenspitze. Pfui. 4. Spieltag, Sonnabend, 31. August, 14 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen die Bubis vom VfB Stuttgart. Die Sonne lachte, die Scharen zogen zunächst in die angrenzenden Torwirtschaften und trotz der Niederlage in der Woche zuvor war die Stimmung optimistisch. Der Gästeblock blieb geschlossen, es hatten sich einfach zu wenige Gästefans angemeldet. Auch wenig verwunderlich, wenn deren erste Mannschaft am gleichen Nachmittag ein Heimspiel hat. An den Zugängen zu den Blöcken wurden Zettel mit neuem Liedmaterial ausgegeben, denn für so etwas würde Zeit sein, wenn man sich einem leeren Gästeblock gegenüber sieht. Auf dem Rasen zeigten sich die Schwarz-Gelben zielstrebig gegen die Bubis, die bisher noch keine Niederlage zu Buche stehen hatten und deshalb auch nicht unter Laufkundschaft verbucht werden konnten, wie natürlich überhaupt niemand, der in der dritten Liga spielt, klar. Aber nach 15 Minuten gelang Christoph der Ferner der Führungstreffer nach einem Pass von Winko Schapina. Derweil irritierte die Zeitangabe auf der Anzeigetafel, denn die hat jemand weiß auf gelb gestellt. Absolut unlesbar bei diesem Sonnenschein. Ein Fehler, der dann aber zur zweiten Halbzeit korrigiert wurde. Der K-Block trat brachial auf und begann dann auch mit dem Einüben des neuen Liedgutes. Mit einer doch hohen Mitmachquote auch in den angrenzenden Blöcken klang das richtig gut und wird wohl nicht das letzte Mal zelebriert worden sein. Außerdem war mal wieder die Trompete zu hören und mit einigen Tapeten wurden auf aktuelle Ereignisse eingegangen. So wurde der DSC aufgrund historischer und nicht vergessener Ereignisse geschmäht, der im neu wiedereröffneten Heinz-Steier-Stadion spielen wird. Eine andere Tapete schickte Grüße an Christian Kaps vom Fanprojekt. Wir wünschen auch gute Besserung. Auf dem Platz war es eine Zeit lang wenig aufregend, bis einer der Brustringträger kurz nach Wiederanpfiff vom Platz gestellt wurde, weil er erneut Toni Menzel gefoult hatte. Und dieser verwandelte dann allen Ernstes einen Kopfball, die Vorlage kam erneut von Winko Schapina, sensationell. Ganz am Ende wurden dann noch Paul Lehmann und Jakob Ziegler eingewechselt, wobei letztere sein Debüt bei den Profis gab, auch das war noch ein Grund mehr, sich zu freuen. So hat sich dieser Ausflug in unser Wohnzimmer mal wieder richtig gelohnt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Präsidium und Fanabteilung hatten zum Mitgliederstammtisch in den VIP-Bereich des Stadions geladen. Zum Start der Saison wurden Cheftrainer Thomas Stamm und Sportgeschäftsführer Thomas Prendl sowie Lars Bünning als Mitglied des Dynamo-Mannschaftsrates auf die Bühne gebeten. Am Dienstag war diesmal der Aufbau im VIP-Bereich des Stadions unüblich. Die beiden Stehtische waren vor der Fensterfront aufgestellt, sodass man im Hintergrund den Abendhimmel und den großen Garten sah. Nach einer kurzen Begrüßung durch Vizepräsident Michael Bürger übernahm der Vizepräsident der Herzen Ronny Rehn die Moderation des Abends. Dafür beantworteten die drei Protagonisten zunächst ausführlich seine Fragen, die sich wohltuend vom üblichen Phrasenbingo abhoben und dementsprechend interessante Antworten provozierten. Auch das Publikum, das die kühle Luft des VIP-Bereiches zu schätzen wusste, wollte eine Menge wissen, überraschend offen wurde geantwortet und in einigen Fällen herzlich gelacht, wenn zum Beispiel Lars Bünning den Alten mit dem neuen Cheftrainer vergleichen sollte, während Thomas Stamm direkt neben ihm stand. Als Bonus gab es noch einen kurzen Auftritt des kaufmännischen Geschäftsführers Stefan Zimmermann, der ein doch auch in den Medien weit kolportiertes Gerücht über Vertragsverhandlungen entschieden zurückwies. Worum es da ging, bleibt aber beim Mitgliederstammtisch. Am Ende war es ein sehr kurzweiliger und gut organisierter Abend, den man in der Rubrik Gelungenes Vereinsleben abheften kann. Moderne Zeiten. Nachdem die erste Frauenfußballmannschaft Dynamos bereits in Betrieb aufgenommen hat, geht nun auch die E-Fußballabteilung an den Start. Für diese Abteilung gab es mehrere ausgespielte Sichtungsturniere. Eine der Teilnahmebedingungen war dabei, dass diejenigen Dynamo-Mitglieder sind. Gefördert wird das Ganze wie die Frauenmannschaft durch die Ostsächsische Sparkasse Dresden. 3 Spieler werden Dynamo auf dem virtuellen Rasen vertreten. Das sind Marcel Kramann, der auch als Trainer agieren wird, sowie Nils Köhnen und Justin Weißflug. Alle verfügen bereits über Erfahrungen in entsprechenden Wettkampfformaten. Beteiligen wird sich Dynamo in der virtuellen dritten Liga, im DFB-E-Pokal sowie im E-Sachsen-Pokal. Zum Start der Pflichtspielsaison wird auch ein Twitch-Kanal entstehen, auf dem die Partien verfolgt werden können. Wir wünschen viel Erfolg. Lange Zeit war der Kreisel ein weitaus respektiertes Stadionmagazin, welches relativ regelmäßig zu den Besten seiner Zunft gekürt wurde. Bevor es durch Werbeüberfrachtung und die Bestückung mit Meldungen, die bereits an anderen Stellen erschienen waren, zu einem gewissen Niedergang kam. Seit dieser Saison ist es anders, denn nun gibt es 2 Kreisel. Am Spieltag selbst gibt es nur den Kreiselflyer, der sich nun ja dem jeweiligen Spieltag widmet. Das muss vor den allgemeinen Entwicklungen, die Druckerzeugnisse betreffen, gesehen werden. Bei vielen Vereinen gibt es entweder gar kein Stadionheft mehr oder nur noch eins in digitaler Form. Der 2. Teil des Kreisels erscheint nun als monatliches Magazin im Großformat. Es geht von der Prämisse aus, dass es über Dynamo und das Dynamo-Universum und die Rolle Dynamos in der Welt so viele interessante Geschichten gibt, dass es sich lohnt, diese in größeren Strecken zu erzählen. Es gibt lange Interviews und aufwendige Reportagen zum aktuellen Tagesgeschäft, zur Historie und zu den Fans, aber auch zu Fußball, Taktik und Technik. 6,50 Euro kostet das Heft, das in einer hochwertigen Aufmachung daherkommt. Ich durfte in dieser Ausgabe eine kleine Kolumne beisteuern. Es geht um die zerstückelten Anstoßzeiten beim Fußball. Schaut rein, es lohnt sich, versprochen.
Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression.
Im August 2023 schoss ein Angehöriger des USK in Augsburg, während dort im Stadion die Bundesliga-Partie gegen Mönchengladbach ausgetragen wurde, auf einen Gladbacher Fanbus, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zum Glück niemand befand. Alleine dieser Satz ist so absurd, dass man ihn sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Während eines Fußballspiels wird durch einen Polizisten auf dem Parkplatz scharf geschossen. USK ist die Abkürzung für Unterstützungskommando, eine Spezialeinheit der bayerischen Polizei, die für Ausschreitungen, Geiselnahmen, schwere Raubüberfälle und, wen überrascht es eigentlich noch, bei Fußballspielen eingesetzt wird. Um sich das zu verdeutlichen, da kommt man aus dem Stadion und im Fahrzeug steckt eine Patrone. Wahnsinn. Der überregionalen Berichterstattung, auch über die Fanhilfen, ist es zu verdanken, dass dieser Fall auch während der gerichtlichen Beurteilung eine große Aufmerksamkeit bekam. Der vor Gericht verhandelte Fall war dabei so absurd, dass man mit den Augen rollen oder lachen möchte, wenn es nicht so krasse Auswirkungen hätte haben können. Ein Polizist zieht im Umfeld eines Fußballspiels seine Waffe und schießt. Bei der Verhandlung wurde es so dargestellt. Einige Polizisten lieferten sich eine stundenlange Wasserschlacht, es war heiß, vielleicht war ihnen auch langweilig. Von den seitlichen Plätzen, also von uns, kommt natürlich die Frage, warum die überhaupt da waren. Jedenfalls behauptete der Polizist, dass er, während sich die Tür eines Fahrzeuges seiner Kollegen öffnete, er das Wort Beschuss gehört hätte, welches ihn zu einem unreflektierten Reflex, also dem Schuss, quasi gezwungen hätte. So funktioniert es aber nicht mit dem Training von automatisierten Abläufen und diese Behauptung klingt arg nach dystopischen Fernsehserien aus dem Kalten Krieg, wo Waisenkinder als schlafwandelnde Mörder ausgebildet werden, die dann beim Hören eines bestimmten Wortes anfangen, um sich zu ballern. Der Schuss wurde in den Wagen abgegeben, einer der anderen Polizisten wurde nur um Haaresbreite verfehlt, alle 4 im Wagen erlitten Knalltraumata. Eine der großen Absurditäten dieses Vorfalls ist es, dass die verletzten Polizisten in die Statistik aufgenommen wurden, in der im Zusammenhang mit Fußballspielen verletzte Beamte aufgeführt werden. Obwohl die Zahlen dieser Statistik seit Jahren rückläufig sind, wird hier nochmal mit einer falschen Statistik ein folgerichtig falscher Bedarf an Ordnungskräften suggeriert, weil es gab ja verletzte Polizisten. Seit Jahren wird diese Statistik kritisiert, weil da auch Polizisten drin landen, die durch Pfefferspray ihre Kollegen verletzt wurden, diesmal eben Knalltrauma durch Friendly Fire. Die Kugel durchschlug jedenfalls den Wagen und landete dann im Fanbus. Worüber diesmal offener als sonst oder eben überhaupt berichtet und diskutiert wurde, war die Herangehensweise der Polizisten, die im Verfahren befragt wurden. Der Staatsanwalt dieses Verfahrens wurde wohl mehrfach laut und äußerte Fassungslosigkeit, dass offensichtlich vorherige Absprachen getätigt wurden und sich ausgerechnet an inkriminierende Details nicht erinnert werden konnte. Dies betraf nicht nur die vorgeladenen USK-Beamten, sondern auch den internen Ermittler des LKA Bayern, der freimütig einräumte, dass sich die USK-Leute vor ihren Aussagen abgesprochen hätten und das aber überhaupt nicht problematisch fand. Was klar wurde, war, dass Polizeibeamte vor Gericht anders als andere Bürger behandelt werden. Am Ende konnte der Richter gar nicht anders, als den schießwütigen Polizisten zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten und einer Strafzahlung von 5.000 € zu verurteilen. Nachdem gegen das Urteil des Landgerichtes Augsburg keine Rechtsmittel eingelegt wurden, also weder von Seiten des Angeklagten noch der Staatsanwaltschaft versucht wurde, Änderungen am Urteil zu erreichen, ist dieser Polizist nun rechtskräftig verurteilt, verliert seinen Beamtenstatus und kann nicht mehr als Polizist arbeiten. Möge seine Geschichte eine Mahnung an Polizisten sein, dass auch bei Einsätzen bei Fußballspielen nicht alles möglich ist. Besser noch wäre es, wenn den Forderungen der Fanhilfen die Beachtung geschenkt würde, die sie verdienen. Und so bleibt die Frage, warum Spezialeinheiten überhaupt bei Fußballspielen eingesetzt werden. Auf den Traversen und Tribünen des Landes wurde das Urteil vielfach in Bannern kommentiert. Beim Spiel gegen Stuttgart im K-Block war zu lesen, Justitia schön in die unverbundenen Augen gespritzt, USK abschaffen. Wer sich für noch detailliertere Hintergründe zum Verfahren interessiert, dem sei die Pressemitteilung der rot-grün-weißen Hilfe des FC Augsburg empfohlen, die wir in den Shownotes verlinken.
Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
Fünfter Spieltag, 14. September, Sonnabend, 14 Uhr, TSV 1860 München gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Münchner, die traditionell am Anfang der Saison eigentlich immer den Aufstieg als Ziel verkünden, haben ihren Saisonstart vermasselt. Beide Heimspiele gingen verloren. Erst am vierten Spieltag gelang ein Sieg in Ingolstadt. Sie haben sich schon 8 Gegentore eingefangen und gucken derzeit auf einem Abstiegsplatz herum. Sie stehen also gehörig unter Druck. Auch abseits des Platzes rumort es traditionsgemäß an der Grünwalder. Der Geschäftsführer Finanzen Oliver Müller ist ganz frisch seinen Job los, den er erst Anfang dieses Jahres angetreten hatte. Sein angestrebter Sparkurs und gleichzeitig hochgesteckte Ziele führten zu Unstimmigkeiten in diesem Traditionsverein in Investorenhand. Neuerungen haben sie zumindest im Heimbereich, wo die kulinarische Verpflegung wohl schon immer unterdurchschnittlich war. Ab dieser Saison haben sie einen neuen Caterer und deshalb können sie nun auch grillen, was vorher aufgrund der baulichen Gegebenheiten unmöglich war. Außerdem ist die Partie gegen Dynamo der Startschuss für ihre neue Schankanlage, bei der aus einem 6.000-Liter-Tank statt aus Fässern Bier gezapft wird. Traditionell sind An- und Abreisebedingungen zum Stadion angespannt, zumindest im Bereich am Gästeblock. Wir hoffen hier auf entspannte Umstände für uns. Bilanztechnisch sieht zumindest die dritte Liga Dynamo leicht vorne. Wir hoffen, dass diese positiv ausgebaut wird. Dynamo Allee.
Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.
Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuig- und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.